Professor Josef Kruse ist der Heine Papst. Kollegen haben ihn so genannt, weil er einfach alles weiß über Heinrich Heine und über Heine-Vertonungen. Naja, meint der solchermaßen Geehrte, ich bin ja nicht nur Germanist, sondern auch gelernter katholischer Theologe. Insofern kann ich mit dem Ehrentitel Heine Papst ganz gut leben. 24 Jahre lang bis 2009 hat Kruse in Düsseldorf das Heinrich-Heine-Institut geleitet. Er war Professor an der Heinrich-Heine-Universität und zudem Vorsitzender der Heine-Gesellschaft. Mehr Heine geht wohl nicht. Und wenn man Kruse so zuhört, meint man, so etwas wie eine Seelenverwandtschaft mit dem Dichter zu vernehmen, vielleicht sogar eine lustvolle Symbiose.
Ich darf wirklich sagen, dass ich in der Lektüre ungemein viele Dinge zum sogenannten Andocken finde. Sich mit Heine von Neuem befassen zu können, ist insofern eine Gnade, weil der Autor in so vielen Zwischentönen Entwicklungen zeigt. Man kann doch sicher einen jungen, einen mittleren, einen alten Heine, obwohl er noch nicht mal 60 Jahre alt geworden ist, unterscheiden. Und einen solchen Dichter, der die Politik begreift und der sich in das Leben der täglichen Kritik, der Zensur und so weiter einschaltet auf der einen Seite und der andererseits eben die romantische Tradition fortführt und das meiste im Weltruhm sicherlich eben in der Lyrik zu schaffen weiß, einen solchen Mann zu lesen, der eben auch Ironie und Selbstironie besitzt und bei dem man auch wenigstens immer wieder lachen kann, damit sich zu beschäftigen, ist wirklich etwas Besonderes und das ist ein Geschenk.
1797 wird Heine in Düsseldorf geboren, erlebt dort als 14-Jähriger den Einzug Napoleons. 1825 konvertiert er zum Christentum, lässt sich protestantisch taufen. Zwei Jahre danach erscheint sein Buch der Lieder, die Sammlung volksliedhaft romantischer Gedichte, die Robert Schumann in seinem Liederzyklus Dichterliebe vertont. 1831 emigriert Heine nach Paris, es erscheinen weitere Lyriksammlungen, 1856 setzt eine chronische Krankheit seinem Leben ein Ende. Es gibt in der Musikgeschichte keinen Dichter, dessen Texte so häufig vertont worden sind wie die Texte Heinrich Heines. 1825 die erste nachweisbare Vertonung, Karl Friedrich Kurschmann hieß der Komponist. Nachzulesen im Handbuch Heine in der Musik, einer wahren Fundgrube. Darin eine Liste mit insgesamt 6833 Heine-Vertonungen bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Allein aus dem Buch der Lieder haben sich Komponisten 4579 Mal anregen lassen.
Ich glaube, er überrundet dort Goethe, neben dem er immer genannt werden wollte, sichtlich, weil offenbar die heinischen Texte, und das ist das Erstaunliche, nicht das gesamte lyrische Werk, sondern für die Komponisten, zumal denen des 19. Jahrhunderts, war es eben das Buch der Lieder, das nicht umsonst so heißt. Offenbar hat der Klang, die Art und Weise, mit der romantischen Tradition umzugehen, die Komponisten so gereizt, dass sie ihn genommen haben, um dort eben doch die neue Liedform, die ja auch noch nicht so uralt war, eben dann in die Praxis umsetzen zu können. Man hat ja ganz oft behauptet, dass all diese Komponisten zu dämlich waren, die Ironie, den Doppelsinn, die Hintergründigkeit, das abstruse oder wie auch immer humoristische Element Heines zu kapieren. Ich glaube, von dieser Art des musikalischen Hörens ist man mittlerweile durchaus abgerückt, weil man eben auch jene Komponisten, das fängt mit Schubert an, der ein Heine Altersgenosse war, das geht über Schumann und es reicht ja bis in die Gegenwart. Ich meine, erstaunlicherweise, die Moderne geht mehr auch auf den leidenden Alten hintergründig und in der Sprache ungemein, vielleicht sogar noch melodischer arbeitenden Dichter ein, aber die früheren Generationen waren eben besonders dem Buch der Lieder und dem Neuen Frühling aus den neuen Gedichten von 1844 verpflichtet, weil sie in diesen Strophen das wiederfanden, was sie gerne ausdrückten und die Musik drückt eben anders aus, als es die Sprache kann und sie hat dennoch nie und nimmer auch in den einfacheren Komponisten, es gibt ja nicht nur berühmte, es gibt ja auch manchmal einfachere, die man heute vergessen hat, durchaus Leute, die, wenn sie Heine wählten, wussten, was sie taten.
Die Liste der Komponisten ist ellenlang. Männer und Frauen, Bürgerliche und Adlige, die meisten heute unbekannt. Der Reigen der Bekannten reicht von Adolf Adam bis Alexander von Zemlinsky, dazwischen so gut wie alle, die Rang und Namen haben. Manchen, zum Beispiel auch Robert Schumann, hat man gelegentlich vorgeworfen, sie hätten in ihren Vertonungen die Doppelbödigkeit heinescher Texte nicht hörbar gemacht. Sie hätten Heine verbiedermeierlicht. Josef Kruse widerspricht dem. Heine-Texte, sagt er, müssen immer in ihrem Zusammenhang betrachtet werden.
Heine war ein Meister von Zyklen. Er hat immer wieder versucht, die Dinge so zusammenzufügen, dass oft nicht ein einziger Text seine Bedeutung erhielt, sondern dieser Text im Grunde erst in einer Fülle von anderen Texten wiederum doppel- oder mehrdeutig sein konnte oder ein Echo bildet auf irgendetwas. Und diese Art der Kunstmischung haben, glaube ich, die Komponisten durchaus verstanden. Und ich würde auch eher denken, dass, darf ich Stadiskau recht zu geben, ist, dass ein Schumann, der natürlich um 1840 in der wichtigsten Phase seines Liebes und erotisch und ehelichen Bestrebens in dem Kampf um seine spätere Frau Clara, dass der aus dem Buch der Lieder nimmt er natürlich die Texte, die ihm seine Geschichte am innigsten widerspiegelt und insofern auch eine Raffinesse geradezu des Komponisten, der weiß, was er tut.
Was mag es sein? Warum haben sich Komponisten so intensiv mit Heine beschäftigt, der selber keine praktisch musikalischen Fertigkeiten besaß? Sind es die Inhalte? Ist es die Sprache? Ein bestimmtes Lebensgefühl?
Er hat offenbar einen Klang und einen Rhythmus und eine Melodie, die in den frühen Gedichten am meisten sich auch dem Volksliedhaften entgegenkam, was dann in der Romantik auch als das begriffen wurde, was die meisten mögen und was die Seele der damaligen Welt spiegelt. Und wenn die damalige Welt sich spiegelt, ist es ja wohl so, dass sie immerhin von Erfahrungen von vorher lebt und auch noch in die Zukunft hineinblickt. Denn so gewaltig haben wir Menschen, glaube ich, uns in bestimmten Verhaltensweisen nicht geändert. Auch wenn die Technik sich ändert oder wenn die Umwelt oder die Politik oder die Lebensbedingungen insgesamt sich komplett verändern, sind doch bestimmte Strukturelemente menschlichen Verhaltens, der Liebe und des Sehnens und der Einsamkeit und des Schmerzes und der Tränen und was immer man will, selbst wenn man das möglicherweise mit heute sehr viel modernistischen Worten oder in Jugendsprache oder anders ausdrückt, so hat man, glaube ich, bei den Komponisten das Gefühl, dass sie auch die heinische Sprache als eine sehen, das auszudrücken, woran eben der Mensch leidet und worum er liebt und so weiter.
1831 war Heine nach Paris emigriert. Vaterlandsverräter rief man ihm nach. 1835 wurden seine Werke in Deutschland verboten. Die Komponisten haben sich dennoch mit den Texten beschäftigt, wobei die, die damals in Paris lebten, Liszt zum Beispiel oder Meyerbeer, eher den geistvoll politischen Heine vertont haben, während man sich in Deutschland eher mit den gefühlvollen Dichtungen kompositorisch auseinandergesetzt hat.
Der politische Heine, zum Beispiel das Weberlied, das dann erst Rolf Liebermann 1997 zum 200. Geburtstag Heines vertont hat, war etwas, das, glaube ich, die damaligen Komponisten nicht in derselben Art gereizt hätte, sondern sie schufen ja für den Salon. Ich glaube schon, dass der Unterschied in dem Textangebot von vornherein so war, dass die Komponisten durchaus wussten, dass der Heine als Liederdichter unsterblich ist und eben über die Tageskämpfe hinaus für alle möglichen Parteiungen vermittelbar ist, während der kritische, der distanzierte, der ironische, der bissige, satirische und so weiter Heine natürlich oft der Prosa zugeordnet wird. Heine selber ist ohne Zweifel auch an ganz vielen Punkten sentimental und selbst da, wo man immer dann behauptet hat, der Ironiker wäre immer nur ironisch, gibt es ohne Zweifel Stellen, wo ich finde, man würde ihm Unrecht tun, wenn man nicht manchmal denkt, dass die Tränen alle nur so unecht wären. Nein, sie sind nicht auch unecht, sondern Heine wusste zu weinen und er wusste zu lachen. Und ich denke, dass das eventuell auch die Komponisten gemerkt haben, selbst wenn sie dann jeweils sich haben zuerst anregen lassen von der Idylle. Das muss daran liegen, dass dieser Dichter mit seiner deutsch-jüdisch-französischen Herkunft oder Lebensweise die größten persönlichen Mixturen anbot.
Die Musik, sagt Heine, steht zwischen Gedanken und Erscheinung. Als dämmernde Vermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie. Sie ist beiden verwandt und doch von beiden verschieden. Sie ist Geist, aber Geist, welcher eines Zeitmaßes bedarf. Sie ist Materie, aber Materie, die des Raumes entbehren kann. Heine Papst Josef Kruse kommt nach Heidelberg, um diesen und andere Gedanken Heines im Rahmen der Liedakademie zu vermitteln.